Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Czoklich für Sie recherchiert.
Flightcast ist wieder da. Heute wird sich alles um Kommunikation drehen, um Kommunikation im Bereich der Luftraumkontrolle. Weltmarktführer in dem Bereich ist das österreichische Unternehmen Frequentis mit Sitz in Wien. Da geht es nicht nur um Sprachkommunikation, sondern auch um den Remote Tower, um die Verarbeitung, Übertragung und Anzeige von Wetter-, Radar- und Flugplandaten. Und wenn es um eine sichere, ausfallssichere Sprachkommunikation geht, führt an Frequentis kaum ein Weg vorbei. In der Luftfahrt, der Verteidigung, der öffentlichen Sicherheit wie Rettung, Feuerwehr und Polizei, in der Schifffahrt und im Verkehrssektor. Frequentis hat ca. 2000 Mitarbeiter und Kunden in 140 Ländern der Erde. Und diese 140 Länder der Erde sehe ich jetzt an diesen beiden Karten, die vor mir hier in einem Gang montiert sind. Da ist zum einen einmal eine Weltkarte, wo von Hawaii bis Neuseeland alles besetzt ist. Und daneben gibt es noch eine Europakarte, dicht beflaggt, wo überall Frequentis-Anlagen auf dieser Welt stehen. Hier bei Frequentis in Wien sehen wir uns heute anhand eines Beispiels an, wie ein Auftrag abgewickelt wird, von der Ausschreibung bis hin zur Auslieferung. Dazu gehen wir heute durch die Fertigung, die heiligen Hallen sozusagen. Mein Ansprechpartner und Begleiter ist heute Ralf Schmidt. Er ist Projektmanager für Luftraumkontrollsysteme. Ich treffe ihn hier in der Halle. Herr Schmidt, was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe hier bei Frequentis?
Ja, ich bin bei der Frequentis schon seit 23 Jahren, mache Projekte in allen möglichen Bereichen bei namhaften Flugsicherungen hier in Europa, als auch international. Und mein Hauptpart ist eben ein Projekt von der Auftragsvergabe bis zum Ende durch zu managen, sagt man ja, Projektmanager, und abzuwickeln.
Welches Projekt haben Sie sich denn ausgesucht, das wir heute von Anfang bis zum Ende verfolgen können?
Ja, es ist ein Projekt, was ich selber manage, und das ist Kommunikation in einer namhaften Flugsicherung hier in Europa. Und wir haben diese Anlage schon aufgebaut. Sie steht hier in Wien in der Integrationshalle. Sie ist verkabelt, da ist Software reingeladen worden und ist quasi bereit, um im September mit dem Kunden durchgetestet zu werden, nach einem Prüfkatalog. Und das können wir uns jetzt anschauen.
Wir starten jetzt mit unserem Rundgang. Wohin führen Sie uns zuerst?
Ich führe Sie direkt in die Integrationshalle. Die Integrationshalle ist die Halle, wo alle Komponenten eines Systems zusammengeschraubt werden, verkabelt werden, geladen werden mit Software und für den Kunden komplett aufgebaut, sodass wir nachher sagen können, die Anlage hat im Werk bei einer Werkabnahme komplett funktioniert.
Was ist denn, wenn wir vielleicht bei den Basics beginnen, was ist denn die wirkliche Herausforderung einer funktionierenden Sprachkommunikation?
Sprachkommunikation ist ausfallsicher. Also wenn irgendwas defekt geht, das kann ja durchaus sein, dann darf das der Lotse oder der Benutzer nicht merken. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen auch eine hohe Verständlichkeit, weil ja gerade die Ansagen in der Flugsicherung irrsinnig wichtig sind. Man muss genau verstehen, das heißt, Sprachqualität ist auch sehr wichtig.
Wir sind jetzt in dieser Integrationshalle. Im Grunde, wenn man sich hier umsieht, sieht man sehr viele, wie soll ich sagen, so Gerüste, hätte ich fast gesagt, aber wahrscheinlich sind es einfach die Rahmen von diversen Schalt- oder sonstigen Kästen. Zum Teil schauen sie etwas fertig aus, sie sind beschriftet und es gibt auch klare Abgrenzungslinien, wo man hineinsteigen darf und wo man nicht hineinsteigen darf. Und dann gibt es noch Flaggen über diesen Dingen, damit sieht man offensichtlich, so wie hier die deutsche Flagge, dass hier etwas für Deutschland gebaut wird. Herr Schmidt, wo führen Sie uns jetzt hin zu diesem Projekt dieser europäischen Flugsicherung?
Ja, ich führe Sie auch zu einer Flugsicherung, auch in Deutschland. Und wir haben hier diese Flaggen eingeführt. Man sieht hier auch von der ganzen Welt streckenweise, hier Kasachstan und so weiter. Und wir bauen hier in die Schränke, das sind in der Regel Kundenschränke, die ganze Elektronik, Server, Technik ein. In den Gestellen sind die Arbeitsplätze, die dann von den Usern, so nennen wir die, die Lotsen oder auch andere, benutzt werden, um eben zu kommunizieren. Das heißt, die telefonieren oder funken mit diesen Systemen. Das sind spezielle Touch-Input-Devices, so heißen die, also Panels, also eigentlich ähnlich wie beim Handy. Man kann einfach draufdrücken und hat dann mit einem Headset, kann man dann kommunizieren.
Können wir uns das anschauen?
Ja, gern.
Wenn ich jetzt diese Schaltkästen vor mir hier ansehe, da blinkt es orange, grün, ganz vielfältig und oft. Was passiert denn hier eigentlich?
Was Sie als Schaltkästen da so nennen, ist unsere zentrale Kommunikationseinheit. Und hier wird eigentlich die gesamten Kommunikationswege geschalten, softwaretechnisch. Da läuft die Software drauf. In der Hardware mit den Leuchtdioden sehen wir, wie die Verbindungen zu den beiden Kommunikationsteilen oder auch zu den Arbeitsplätzen ist. Das kann man daran sehen. Gesamt wird das dann von einem Computer mit überwacht, der nicht am Schaltschrank natürlich ist, sondern wo man in der zentralen Überwachung zum Beispiel sieht, wie das dem System geht.
Wir sind also hier jetzt an einer Stelle, wo in einem Gerüst sehr viele einzelne kleine Bildschirme sind. Sind das diese von Ihnen genannten Arbeitsplätze von den Lotsen?
Ja, das sind genau die Arbeitswerkzeuge des Lotsen. Er hat seinen Lautsprecher, wo er was hört, er hat sein Mikrofon, wo er reinspricht. Und eben ein Display, wie beim Handy, wo er wählen kann, wo er seine Partner anrufen kann. In diesem System hier, das ist ein Fernsprechsystem, das nennt sich Gegensprechen, das kennt man, Gegensprechanlage. Das ist das Hauptsystem, wo die Lotsen aus den Towern mit den Lotsen aus den großen Kontrollzentralen sprechen. Das ist ihre Kommunikationswege. Ja. Und der Lotse selber, der jetzt hier arbeitet, sieht jetzt natürlich nur diesen Arbeitsplatz und das ist sein Hauptinstrument, womit er arbeitet.
Hat er jetzt auch noch Bildschirme, wo er die Flugzeuge sieht etc.?
Er hat natürlich dann auch Bildschirme, wo er im Radarbereich die Ortung sieht, das heißt die Flugzeuge, wie sie fliegen, Wetterdaten, ist der Plan, wie fliegen die Flugzeuge hintereinander, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie auf einem Skilift, so kommen die alle dahinter an und da sieht er das und kann die auch dann alle ansprechen.
Kommuniziert der Lotse hier jetzt nur mit anderen Zentralen oder kommuniziert er hier auch mit den Piloten?
Nein, bei diesem ist es die Hauptkommunikation zwischen dem Tower, den alle kennen, wo man den Tower sieht, und den großen Kontrollzentralen. Das ist reines Fernsprechen, das nennen wir Ground-Ground-Kommunikation. Wenn der Pilot mit dem Lotsen sprechen will, dann geht das über Funk. Das sind dann ähnliche Systeme, aber die haben dann die Komponenten Funk, wo er dann draufdrückt auf den Funk. Für ihn als Sprechen ist es gleich, ob er fernsprecht. Er drückt auf eine Taste oder auf einen Kanal und dann kann er mit dem Piloten kommunizieren und ihm sagen, was er macht, wo er hinfliegt, welche Geschwindigkeit, welche Höhe er einstellen soll.
Wenn wir das am Beispiel Wien festmachen, wenn der Lotse im Tower dort mit einer anderen Kommunikationszentrale spricht, wer ist das?
Ja, das ist die große Kontrollzentrale, die hier in der Schnürschgasse in Österreich ist. Die Außenkontrolle ist das hier in Österreich, ja.
Der Tower ist eine Art Außenstelle der Austro-Kontrollzentrale im dritten Bezirk.
Ja, der Tower selber sind die Tower-Lotsen. Die machen die Kommunikation auf Sicht mit dem Flugzeug. Die Lotsen, die in den Zentralen sitzen, die machen die Kommunikation eben gesamt, wenn das Flugzeug die Sektoren durchfliegt und die müssen miteinander sprechen, wenn das Flugzeug in Landeanflug ist oder eben startet. Das sieht dann der Tower-Lotse, das ist in seiner Verantwortung.
Eine Einheit pro Arbeitsplatz, kann man sagen, sieht man hier.
Das kann man sagen, ja. Wir haben jetzt die 115 Arbeitsplätze für dieses System aufgebaut. Dieses System ist für Frankfurt und den Towern in der Umgebung von Frankfurt.
Können Sie uns vielleicht ganz grundsätzlich ein bisschen was über die ganze Kommunikation, Sprachkommunikation in der Luftfahrt erzählen? Wer ist denn da beteiligt und wer hat denn das Sagen?
Das Sagen in der Sprachkommunikation über den Flugverkehr hat natürlich der Lotse, die Lotsen, wo das Flugzeug in den Sektor fliegt. Oder eben der Tower-Lotse, wie eben gesagt, dass er den da sieht. Er sagt dem Flugzeug, welche Richtung er genau fliegt, welche Höhe er genau nimmt. Also das ist die Ansage von dem Lotsen. Der hat das alles in der Kontrolle, weil der Pilot selber sieht ja nur sein Flugzeug. Und er sieht über den Radarbereich natürlich das Gesamte. Ist das alles im Plan? Und darüber wird eben genau diese Koordination gemacht, dass genug Abstand zu allen Seiten ist.
Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass nicht der Pilot das Flugzeug leitet. Wer tut es dann?
Also es ist natürlich so, dass die Hauptverantwortung beim Piloten ist, aber die Richtung, also es ist wie ein bisschen wie der Autopilot, den wir jetzt da irgendwie immer bei den Autos haben, das kommt von den Radarlotsen und den nutzen die ihn koordiniert in der Sprache.
Wenn wir jetzt noch einmal auf diese Bildschirme blicken, das ist ja nur für den Laien das Sichtbare von einer wahrscheinlich sehr komplexen datentechnischen Leistung. Wo ist denn das Herz, das schlägt, damit die Bildschirme richtig anzeigen?
Wir besitzen jetzt hier nur den Arbeitsplatz selber, aber wir nennen das den Switch. Und dieser Switch, wo die ganze Kommunikation geschaltet wird, die Verbindung geschaltet werden, das ist natürlich die Zentrale. Diese Zentrale besteht aus einem redundanten System A und B vollwertig. Das heißt, wir haben hier eine Redundanz, eine Sicherheit, dass wenn irgendwas ausfällt, das keinen Einfluss auf die Kommunikation macht.
Es darf einfach nichts ausfallen.
Ja, unsere Systeme sind ausfallsicher und auch blockierungsfrei. Das heißt, da gibt es keinen Besetzton, ja, oder ist jetzt nicht da, sondern die werden alle durchgeschaltet. Das ist in der Flugsicherung so natürlich vorgeschrieben. Und unsere Systeme werden genau nach diesen Kriterien gebaut.
Diese Kommunikationssysteme, die Sie herstellen und aus- und aufbauen, nicht nur für Polizei, Rettung etc., sondern auch in der Luftfahrt, sind ja Systeme, die in der Regel von Behörden bei Ihnen bestellt werden. Erfordert eigentlich diese Kundenstruktur, dass Sie vor allem mit Behörden zu tun haben, besondere Regeln?
Ja, natürlich. Diese Systeme selber müssen den Kriterien, zum Beispiel in der Flugsicherung der Eurocontrol und der weltweiten Flugsicherungsrichtlinien, müssen sie Genüge tragen. Das ist das Erste. Behörden sind im Prinzip unsere Kunden. Die Nutzer selber sind dann die Angestellten der Flugsicherung.
Und gibt es bei Behörden schwierige und einfache Kunden?
Es gibt natürlich wie überall schwierige und einfache Kunden. Es gibt schwierige und einfache Projekte. Das ist natürlich in der Natur der Sache, ja.
Behörden müssen in der Regel ausschreiben. Wie kommt man denn bei diesen Ausschreibungen eigentlich zu einem Auftrag? Wie läuft das ab?
Die Ausschreibungen werden öffentlich ausgegeben und die Frequentis oder der Mitbewerb können sich darauf bewerben. Es werden technische Requirements, es wird organisatorische Requirements, Zeitpläne und so weiter werden ausgegeben und wir geben da ein Angebot ab, ähnlich wie beim Hausbau.
Was entscheidet dann am Ende eigentlich? Die Qualität oder der Preis oder beides?
Es entscheidet natürlich beides. Wichtigst ist natürlich das Kriterium Preis und das sind sehr komplexe Ausschreibungskriterien dann, wie dieser Preis ermittelt wird. Es wird nicht nur ausschließlich jetzt das Billigste genommen, sondern auch betrachtet, wie das in der Laufzeit ist. Unsere Systeme werden gebaut für 8, 10, 12, 15 Jahre und man dürfen natürlich, da wird das eingerechnet auch, wie sind die Lifecycle-Kosten? Das haben die Kriterien schon und dann wird eben über Quotienten das bestimmt, wer gewinnt den Auftrag.
Jetzt sind Sie Weltmarktführer, trotzdem entscheidet der Preis. Was haben Sie denn, was Sie von anderen so unterscheidet, dass Sie offensichtlich so gut sind?
Ja, wir haben irrsinnige Erfahrung, sehr langfristige Erfahrung. Unsere Systeme sind sehr funktionell. Wir können sehr viel konfigurieren, das heißt, die Funktionen sind über die vielen Jahrzehnte gewachsen und wir müssen uns immer wieder anpassen an neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Kommunikationstechnik über IP, das kennt jeder, Voice over IP, also Ethernet-Kommunikation, und das erweitert sich und in unserem System ist das inkludiert, das heißt, wir müssen nicht immer alles neu entwickeln, sondern wir können das wirklich schalten, konfigurieren und das ist auch meistens der Part, wo wir mit dem Kunden bei Werkabnahmen das nochmal überprüfen, dass wirklich wir diese Requirements, diese Anforderungen quasi erfüllen im Test.
Frequentis, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfassen darf, ist innovativ, flexibel und hat offenbar auch den richtigen Preis.
Ja, kann man so sagen, ja, natürlich.
Jetzt haben Sie eine Ausschreibung gewonnen. Was passiert dann? Wird dann einfach das, was ausgeschrieben war, umgesetzt oder beginnen Sie jetzt mit dem Kunden, das sozusagen im Detail auszuarbeiten? Ich glaube, man nennt sowas bei Ihnen Designphase.
Ja, es gibt in der Regel, wenn der Auftrag gewonnen ist, relativ nah ein Kickoff. Ein Kickoff, das kann bei größeren Projekten, ist das größerer Natur, dass man sich trifft vor Ort oder in Wien. Es kann aber auch telefonisch gehen und dann wird genau geschaut, wie ist der Auftrag, wie werden wir das umsetzen. Also wir kommen dann mit diesen Vorschlägen und auch festgelegten Anforderungen. Das wird dann bestimmt und am Ende dieser Designphase steht eigentlich die Architektur, das System selber mit seinen ganzen Eigenarten.
Kann in dieser Designphase, aber vielleicht auch später, der Kunde noch individuelle Wünsche äußern, die vielleicht in der Ausschreibung so gar nicht vorgekommen sind?
Ja, das ist natürlich genau das, wo die Kunden und auch die Techniker zusammenkommen. Wird man evaluieren, was gibt es noch für Sonderanforderungen und wir dann darauf eingehen müssen und dieses System erweitern, etwas anders darstellen in den Schnittstellen und so weiter. Und das führt oft zu Change Requests, die dann da bestimmt werden. Der richtige Zeitpunkt ist, das zu verifizieren, sind die Werkabnahmen. Ab der Werkabnahme ist das System dann abgenommen und zur Auslieferung bereit.
Aber dazwischen kann der Kunde sich alles wünschen. Hat es auch schon Wünsche gegeben, die völlig neu waren für Sie und ungewöhnlich?
Ja, gibt es natürlich auch individuelle Wünsche. Und wir müssen dann prüfen, wie decken die sich im Zeitplan, von den Kosten auch. Und können wir die in unsere Produkte einbringen oder gibt es Sonderlösungen? Auch das gibt es natürlich bei der Frequentis immer wieder.
Wir haben schon mehrmals erwähnt, dass Sie Weltmarktführer sind. Wer sind denn Ihre Konkurrenten?
Ja, ich kann jetzt natürlich keine Namen nennen. Wir sind ja von der Frequentis breitflächig aufgestellt und es gibt dann, weil wir aus dem Nischenmarkt kommen weltweit natürlich, nicht sehr viele Konkurrenten, aber es sind auch unterschiedliche in den unterschiedlichen Bereichen. Es gibt in dem Datenbereich, als auch in der Sprachkommunikation, völlig unterschiedliche. In manchen treffen wir uns, in manchen sind wir auch Partner. Das kann durchaus sein für den ein oder anderen Part.
Unterm Strich kann man aber sagen, alles, was Sie hier ausliefern, ist eigentlich dann das Ergebnis einer ganz individuellen Arbeit.
Das kann man sagen.
Wenn ich mich jetzt hier weiter umschaue, im Grunde, ich sage das jetzt ganz bewusst, auch so laienhaft, weil ich es nicht anders sehr gut verstehe, das sind im Grunde Computereinheiten, die ich sehe. Jetzt nehme ich einmal an, besteht aus Hardware und Software. Kommt das alles von Ihnen oder kaufen Sie da auch Teile zu?
In diesem speziellen Fall, aber auch in anderen, haben wir natürlich stark die Frequentis-Hardware noch inkludiert, die wir selber hier fertigen. Ja, gerade jetzt an diesen Arbeitsplätzen selber, als auch in den Hauptschaltungseinheiten, aber natürlich gibt es auch Commercial of the Shell Hardware, das heißt Server, Kleintechnologien, die wir zukaufen und wo wir dann unsere Software drauf installieren.
Das Herzstück ist aber die Software, oder?
Das Herzstück ist immer die Software mit der entsprechenden Trägerhardware. Das kann speziell gefertigte sein von der Frequentis. Es gibt aber Systeme, die dann auch mit Servertechnologie arbeiten, wo es dann Standard-Server, die auf dem Weltmarkt überall verfügbar sind. Die Software. Aber
kann man behaupten, dass die Software quasi das Geheimnis Ihres Erfolgs ist?
Kann man natürlich irgendwo auch so sehen. Software ist natürlich die Funktion selber, die es abarbeitet auf einer Trägerhardware. Ja, indirekt schon natürlich.
Wenn ich das alles jetzt sehe, also sehr viele Schaltkästen, Computeranlagen, wie ich es genannt habe, jede Menge Kabel und so weiter, die alles miteinander verbinden, wissen eigentlich Lotsen, wissen Piloten, wie komplex das System ist, mit dem sie hier arbeiten?
Ich glaube nicht, dass sie es wissen. Ich glaube aber auch, sie sollen es nicht wissen. Sie sollen sich darauf verlassen können und dann haben wir gute Systeme gebaut.
Ja, aber gut wäre schon, wenn sie wissen, dass es ausfallsicher ist und dass dahinter ein gewisser Aufwand steckt, oder?
Ja, natürlich. Aber ich denke mir mal, das werden sie über die vielen Jahre dann merken, dass das System ausfallsicher ist und hochverfügbar.
Gibt es tatsächlich null Ausfälle? Und wenn ja, was tun Sie, wenn es doch passiert?
Es kann immer einen Ausfall geben, sei es mit Strom. Dadurch gibt es dann natürlich noch Backup-Systeme. Es gibt noch Notsysteme. Wenn alle Stricke reißen, gibt es auch Notsysteme, die auf die Lotsen dann geschult werden, diese dann verwenden, wenn die Systeme ausfallen würden. In der Regel tritt das ganz, ganz selten auf und diese Notszenarien werden speziell geschult immer wieder, weil es so selten auftritt, dass es dann auch die Lotsen und die Anwender daran firm sind.
Also es springt dann auf eine Art Notsystem, ein Backup-System, aber das ist noch nie ausgefallen?
Beides zusammen, nein.
Sie haben jetzt nicht nur die Sprachkommunikation und Sie ermöglichen nicht nur die Sprachkommunikation, sondern Ihre Systeme übertragen ja zunehmend auch Daten. Flugplandaten zum Beispiel. Ist das eigentlich eine Herausforderung? Weil ich nehme an, da geht es um relativ große Datenmengen auch.
Das ist verschieden. Es gibt natürlich große Mengen an Daten, die übertragen werden. Es gibt Daten, die sehr schnell geändert werden, die immer in Echtzeit da sein müssen. Es gibt Datenmengen, die von Sensoren kommen. Ja, das ist verschieden. Man muss natürlich auch sagen, wie ich eingangs erwähnte, mit IP-Kommunikation, das ist dann auch schon Sprache über Daten. Und die müssen in Echtzeit kommen. Wir kennen das alle, wenn man im Skype, wenn die Verbindungen weggehen, das können wir uns in der Sprachvermittlung nicht leisten. Das heißt, diese IP-Verbindungen müssen genauso funktionieren mit einer hohen Qualität. Und das sind auch Daten, die rüberkommen. Das ist der große Unterschied in den heutigen Systemen.
Wir stehen jetzt auf der Rückseite dieser von mir Schaltkästen genannten Bauteile mit einem eigentlich unglaublichen Gewirr an Kabeln. Sie haben mir erklärt, es gibt den Unterschied zwischen einer Sprachkommunikation, die einfach durch eine Steckverbindung von A nach B stattfindet, und es gibt die neuere, ich sag's mal so, modernere Sprachkommunikation über IP. Können Sie mir da vielleicht den Unterschied kurz erklären?
Über die Kabel selber haben wir auch digital übertragen oder auch analog. Aber bei der IP-Kommunikation gehen wir quasi über die Kommunikation über Netzwerke. In Netzwerken nutzen wir das Netzwerk, um eben diese Sprache rüberzuschalten, was natürlich dann eine höhere Flexibilität, aber auch eine hohe Koordination der Festlegung oder Definition dieser Verbindungen erfordert. Ein Kabel kann ich von A nach B legen, da liegt das Kabel. Bei der Netzwerkkommunikation muss ich natürlich sagen, hier ist mein Verbindungspunkt und da, und das muss ich im Netzwerk konfigurieren und das muss passen. Die Netzwerke sind in der Regel von Kunden schon vorgegeben und wir müssen uns dann anpassen, sodass das dann auch funktioniert.
Verstehe ich das richtig? Wenn man ein Kabel früher gelegt hat von A nach B, dann konnte auch nur der A mit dem B sprechen. Und über das Netzwerk kann dann aber auch der B mit dem C und der A mit dem D reden?
Ja, vereinfacht gesagt ist es das, ja.
Was ist dann die Kunst einer guten Sprachkommunikation?
Ja, wir kennen das selber. Der menschliche Organismus ist sehr empfindlich bei Sprachverzögerung, bei Hall, wenn das nicht klar verständlich ist. Das heißt, wir müssen eine Sprachkommunikation sehr natürlicher haben und können uns keine Verzögerung oder Halleffekte leisten. Der Lotse muss genau hören, was er sagt, und der Empfänger genauso im Piloten wissen, aha, das hat er gesagt. Da dürfen keine Silben verschwinden.
Also Klarheit, Verständlichkeit und null Verzögerung.
Ja, nahezu null. Ganz null geht leider nicht.
Welche Rolle spielt da die Etablierung von 5G?
In der Flugsicherung weniger, aus meiner Einschätzung. Wir sind hier doch über Netzwerkkommunikation streckenweise bei diesem System völlig unabhängig von Funksystemen.
Herr Schmidt, wir haben jetzt relativ viel geredet, auch über die Sicherheit Ihrer Systeme, dass sie nicht ausfallen dürfen. Sicherheit haben Sie aber jetzt bezogen auf nicht ausfallen. Wie steht es denn mit der Sicherheit im Sinne von, man kann das nicht abhören, stören oder sonst etwas?
Es gibt Systeme, die natürlich verschlüsseln. In der Regel bei der zivilen Flugsicherung weniger. Das sind auch keine Daten, die jetzt relevant sind. Die Systeme als solche sind natürlich geschützt durch Security Patches und auch wie sie betrieben werden. Das ist alles eingeschränkt, da kann man nicht von außen hinein.
Was bedeutet jetzt in diesem Sinne Sicherheit für Sie? Nur Ausfallsicherheit?
Sicherheit bedeutet natürlich hohe Verfügbarkeit, Redundanz, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht irgendwelches unerwartetes Verhalten habe, was mich dann in meinem Arbeitsablauf, der ja im sicherheitsrelevanten, sicherheitskritischen Bereich ist, stören könnte.
Ein Gebiet, auf dem Sie auch führend sind, aber das noch nicht sehr ausgeprägt ist, ist der sogenannte Remote Tower, also ein Tower, der nicht von vor Ort aus gesteuert und kontrolliert wird. Können Sie ganz kurz erklären, wie so ein Remote Tower funktioniert und wo es ihn schon gibt?
Ja, es gibt den Remote Tower in Deutschland selber, in Leipzig. In Leipzig sitzt die Zentrale quasi, und remote wird der Tower Saarbrücken im Prinzip koordiniert aus Leipzig mit Kamerasystemen. Das ist im operativen Einsatz und ich denke, seit 2,5 Jahren ist das operativ.
Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es einfach jede Menge Kameras, die alle und jede Blickwinkel abdecken, und das ermöglicht es, diesen Tower so zu steuern, als ob ich vor Ort wäre?
Ja, die Lotsen sitzen selber in einem Raum, wo die komplette Simulation dieser Tower-Kanzel stattfindet, mit Monitoren, mit Rundumsichten, mit Unterstützung, als wären sie vor Ort.
Ist so ein Tower mit dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen vereinbar?
Ja, klare Antwort ja. So ein System hat natürlich auch Vorteile. Das Hinausschauen auf das Flugfeld, das menschliche Auge hat natürlich auch bei bestimmten Wetterlagen Nachteile. Beim Nebel sieht man nichts. Und Kamerasysteme können da das wesentlich verbessern. Wir können dann auch mit unterstützenden Systemen, die eingreifen, auf das Bild, in die Bildverarbeitung direkt rein, den Flug direkt sehen, die Erkennung, Warnung rausgeben, und damit würde ich sagen, es ist sogar eine Erhöhung. Sicherheitserhöhung kann es sein.
Heißt das, die Kameras sehen den Hasen, den die Menschen nicht sehen?
Ja, im Nebel sowieso, weil dieses Mensch kann nicht durch den Nebel schauen. Und ansonsten auch mit Funktionen, mit zusätzlichen Kamerafunktionen, die dann zoomen können, und das ist natürlich damit möglich.
Kann man sagen, der Remote Tower ist die Zukunft?
Ich denke, der Remote Tower wird einen wichtigen Platz in der Flugsicherung der Zukunft haben, weil er sehr flexibel, sehr sicher und sehr effektiv ist.
Jetzt wieder vom Remote Tower zurück zur Realität. Sie bauen in dieser Integrationshalle für alle Ihre Aufträge, die ja, wie schon erwähnt, mit verschiedensten Flaggen für die Länder gekennzeichnet sind, Stück für Stück diese ganzen Anlagen zusammen. Wie lange dauert es denn, bis Sie hier einen Auftrag fertig zusammengebaut haben?
Also wir haben so eine kleine Durchschnittsdurchlaufzeit von 6 bis 8 Monaten bei größeren Systemen dieser Art, hier mit 115 Arbeitsplätzen. Kann man sagen, bis wir dann in diesem Punkt Meilenstein Werkabnahme sind, dass das gesamte Gerät hier im Werk aufgebaut ist.
Jetzt sind Sie fertig. Sie haben das Stichwort Abnahme gemacht. Wie funktioniert jetzt die Abnahme? Indem hier einfach simuliert wird oder wird das gleich geliefert und vor Ort ausprobiert? Wie funktioniert das?
Also, wir nennen das Werkabnahme. Bei der Werkabnahme kommt der Kunde, die Techniker, die Systemspezialisten von unserer Seite und haben Prüfkataloge, wo alle Funktionen komplett durchsimuliert werden, getestet werden. Es gibt Szenarien, wo man was ausfallen lässt, Ausfallszenarien, und wo man das Systemverhalten komplett testet und auch freigibt zur Auslieferung.
Was ist, wenn dann was nicht funktioniert? Dann wird es ausgebessert oder was passiert dann?
Deswegen sind ja diese Prüfungen da bei der Werkabnahme. Es wird geschaut, es gibt genau Kriterien, wann man eine Abnahme bestanden hat. Und anhand der Ausbesserung, manchmal ist es Kosmetik, manchmal ist es eine Funktion, sagt man, okay, schafft man das bis zur Endabnahme, wenn das System vor Ort ist, diese auszubessern. In der Regel sind diese Funktionen natürlich Software, wo wir einen neuen Software-Patch vielleicht auch einspielen, dann bei der Endabnahme und da nochmal nachtesten.
Jetzt haben Sie die Abnahme, ist gleich eigentlich die Prüfung bestanden. Liefern Sie dann an den jeweiligen Kunden und bauen das dann vor Ort ein?
Es gibt Partnerfirmen, die für uns das aufbauen. Wir können das auch selber aufbauen. Wichtig ist in der Regel, dass wir dann bei den Abnahmen wieder vor Ort sind, unterstützen und die Tests dann vor Ort in der Integration beim Kunden in seiner Infrastruktur mit betreuen und ihm auch helfen, diese Anlage vor Ort zu konfigurieren mit den richtigen Pegeln und so weiter, dass nachher die Sprache eben dann sauber rauskommt.
Ihr System funktioniert, das hat ja die Abnahme gezeigt, aber nach dem Einbau ist es ein wichtiger Punkt, dass dieses System auch in alles schon dort Bestehende gut integriert ist, sprich hineinpasst.
Ja, dann ist diese neue Anlage, das ist dann die neue Anlage, das Altsystem ist noch operativ, steht dann und ist bereit für die Transition, das heißt die Transition vom Altsystem in das neue System. Da hat Frequentis auch sehr viel Erfahrung, eben wie macht man das, in welchen Schritten, direkt in einer Nacht oder teilweise, wird dann dieses neue System in Betrieb genommen. Da sind auch vorher die Schulungen für das neue System zu absolvieren, für die Lotsen als auch für die Techniker selber.
Jetzt haben Sie alles eingebaut, Auftrag erledigt, Ende gut, alles gut? Oder gibt es da noch etwas, was Sie mit dieser Anlage, die Sie gerade geliefert und eingebaut haben, zu tun haben?
Wir haben natürlich eine Gewährleistungszeit, in der Regel 1 bis 2 Jahre, wo wir für die Fehlerbehebung, falls noch was auftritt, in der Laufzeit natürlich verantwortlich sind. Aber in der Regel geht man dann in diesen Lifecycle über, wo man den Kunden unterstützt und nach der Gewährleistung auch selber in die Maintenance-Phase übergeht und eben Support, wir nennen das oft Third-Level-Support, also auf der ganz tiefen Ebene dem Kunden anbieten, wo wir ihm helfen, wenn er nicht mehr weiterkommt. Und das rund um die Uhr.
Die Wartung und das Service ist in einem Vertrag in der Regel inkludiert?
In der Regel wird es separiert, es wird oft angedacht, aber es ist in dem Hauptvertrag meistens noch nicht. Es kommt aber in der Regel auch dann dazu.
Wie sieht es denn mit der Schulung aus? Muss das Personal dann vor Ort auf diese neue Anlage geschult werden und machen Sie das?
Ja, wir haben eine eigene Trainingsabteilung, welche eben sowohl die Servicetechniker in verschiedenen Level ausbildet auf die Systeme, als auch die Einweisungen für die Lotsen macht, das Gerät zu bedienen.
Wie lange hält denn jetzt so eine Anlage in etwa?
Also ausgelegt werden die über 10 Jahre, 12 Jahre. Wir haben Systeme im Feld, die sogar schon an die 20 Jahre sind. Da wird es aber schwer, weil einfach die Komponenten nicht mehr zu servitieren sind. Das gibt es dann auf dem Markt nicht mehr. Und so werden dann Anlagen dann natürlich ersetzt.
Jetzt noch die Gretchenfrage. Wenn Sie jetzt so eine Anlage, sagen wir, für 10 Lotsen liefern, was kostet das, die Flugsicherung des Landes?
Das ist ja individuell, hängt von den Funktionen ab, von den Leistungen. Man kann schon so grob sagen, ein Tower-System in der Größenordnung von 10 bis 16 Plätzen ist schon durchaus über eine halbe Million Auftragswert mit inkludierten Schulungen und so weiter.
Sie als Projektleiter sind dafür zuständig von der Ausschreibung bis zur Auslieferung. Was ist in dieser Zeitspanne eines solchen Projekts für Sie eigentlich die größte Herausforderung?
Ja, es sind halt die, man sagt das ja auf Surprise-Boxen. Es gibt kein Projekt, was einfach so durchgeht. Es gibt immer irgendwas, wo man sagt, da haben wir nicht dran gedacht, da müssen wir darauf reagieren. Jetzt ist es die Covid-19-Situation, die natürlich alle betreffen, Kunden als auch uns. Aber es gibt natürlich auch dazwischen, dass irgendwas fehlt, irgendwas nicht fertig ist. Das heißt, Pläne müssen angepasst werden, Leistungen müssen verändert werden. Man muss sich das anschauen und ist in permanentem Kontakt mit dem Kunden.
Herr Schmidt, vielen Dank für diese Einblicke hier bei Ihnen bei Frequentis und Einblicke in das Handeln, Denken und Produzieren von Flugsicherungsanlagen. Ja, das war Flightcast mit einem tiefen und für Sie hoffentlich auch interessanten Einblick in die Welt der Sprachkommunikation, ohne die vieles heute Selbstverständliche undenkbar wäre. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte geben Sie uns Feedback, Anregung, Kritik und auch Zustimmung. Schreiben Sie uns an flightcast@outlook.com. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
Mike Fox, hello, the wind 330 degrees 17 knots, runway 29 cleared for takeoff.